Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und dem Jugendbuch des Monats, frisch gekürt von der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur, wurde Mo und Moritz, das neue Jugendbuch der Österreicherin Julia Rabinowitsch, in dem sie von der aufkeimenden Liebe zwischen einem muslimischen und einem jüdischen Jungen in Wien erzählt, mit reichlich Konfliktstoff, wie man sich vorstellen kann. Wir wollen hören, was die Autorin uns dazu sagt. Julia Rabinowitsch ist unser erster Gast in dieser Lesart. Schön, dass Sie wieder zuhören. Julia Rabinowitsch ist eine arrivierte österreichische Autorin mit erfolgreichen Romanen und Theaterstücken, vielfach preisgekrönt und besonders auch für ihre Jugendbücher, die sie immer wieder in ihre erwachsene Arbeit einstreut. Mehrere Preise aus Deutschland hat sie dafür bekommen. Und jetzt ist ihr jüngstes, das Jugendbuch des Monats, ausgewählt von der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur für den Monat Februar. Mo und Moritz heißt es, ist gestern erschienen und heute ist die Autorin bei uns zugeschaltet aus Eisenstadt im Burgenland. Guten Morgen, Frau Rabinowitsch, willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
Guten Morgen.
Herzlichen Glückwunsch natürlich auch von uns für diese schöne Auszeichnung.
Danke.
Es muss Sie, glaube ich, besonders freuen für dieses Buch, oder?
Es freut mich immer natürlich, aber für dieses Buch ganz besonders, weil es so früh schon ausgezeichnet worden ist. Und das habe ich bis jetzt noch nie gehabt. Das war eine sehr interessante, schöne Erfahrung.
Wir sind mit Ihrem Roman in Wien. Dort leben die Titelhelden Mo und Moritz, zwei Jungs im Teenageralter. Wer sind denn diese beiden?
Also Mo ist ein Junge, der Kriegserfahrung hat, der ein Trauma aus dieser Kriegserfahrung mitgebracht hat, der mit seiner Familie gerade beginnt, in Wien neu zu beginnen. Also eigentlich hat er schon neu begonnen, aber nicht alle in seiner Familie tun sich gleich mit diesem Neubeginn. Da gibt es viele Spannungen zwischen dem Bruder, der Schwester, den Eltern. Und Moritz ist ein Junge aus einer völlig anderen Welt verglichen damit, nämlich aus einer wohlsituierten jüdischen Familie, bei der es allerdings auch nicht so super ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Denn auch hier gibt es Traumata, die über Generationen weitergereicht werden. Das heißt, sie haben zwar sehr, sehr unterschiedliche Startpunkte in dieser Beziehung, aber sie haben auch etwas Gemeinsames und das war mir sehr wichtig.
Mo heißt eigentlich Mojad. Sie lassen es offen, woher er genau kommt. Klar wird nur im Fortgang der Handlung, seine Familie musste fliehen, hat mit Glück überlebt, dem Vater wurde die Hand verstümmelt. Das wird kurz zwischendurch in Rückblicken eher angespielt als jetzt breit erzählt. Sie haben das offenbar mit Absicht nicht näher historisch, geografisch ausgeführt. Warum nicht?
Ich wollte, wie schon in der Zwischen-Ich, dass eine solche Geschichte universal bleibt, dass sie sich auf viele Kriege beziehen könnte, auf viele Länder. Ich wollte nicht sagen, da kommt er her und deswegen ist es so, weil es sehr viele andere ausschließen würde. Ich denke, dass es wichtig ist, dass diese Geschichte möglichst offen bleibt in ihrer Beispielhaftigkeit, damit sich auch möglichst viele angesprochen fühlen.
In der ersten Szene des Romans, da fliegt Mo von der Schule. Mit Glück landet er aber als Lehrling in einem, ja doch, glamourösen Wiener Friseursalon. Wie ist denn Ihnen diese Idee gekommen? Ich meine, Mo lernt mit großen Augen plötzlich nochmal eine ganz andere Welt kennen, ne?
Es gibt eine Entsprechung für diesen Salon, muss ich dazu sagen. Und es gibt auch Menschen in diesem Salon, die mich zu dem Buch inspiriert haben. Die erste Buchpräsentation wird auch in diesem Salon stattfinden.
Ja. Verraten Sie uns, wie der heißt in Wien?
Ja, es ist schräg gegenüber der Oper, hat jahrelang den Opernball ausgestattet und heißt Steinmetz und Bundi Privatsalon.
Und da lassen Sie sich auch frisieren, ja?
Ja.
aber weil Sie gerade sagen, schräg gegenüber von der Oper, so trifft Mo denn auch den Moritz, ausgerechnet beim Wiener Opernball. Na. Und erzählen Sie mal, wie geht das denn zu? Das ist für Leute, die sich nicht so auskennen mit dem Opernball, habe ich mir gesagt, was hat denn ein Friseurjunge dann auf dem Opernball verloren? Erzählen Sie.
Also es ist so, ich verfolge das ja schon seit Jahren bei meinem Lieblingsfriseur, der eigentlich mittlerweile ein Freund geworden ist und eigentlich für mich ein Rückzugs- und Oasenort geworden ist. Die haben immer das Dirigentenzimmer bekommen. Da wurde ein kleiner Salon aufgebaut und da konnten die Damen vor allem ihre Steckfrisuren auffrischen, wenn sie sich im wilden Tanz gelöst haben. So muss man sich das vorstellen.
Das ist ein wirklich reizendes Motiv. Ja, ich habe wirklich lachen müssen und dachte, ach, gibt es das wirklich? Natürlich gibt es das wirklich, aber wusste ich nicht. Moritz, der jüdische Junge, wir haben schon gesagt, er kommt aus einem liberal-intellektuellen Haushalt. Der Vater ist Schriftsteller. Es geht extrem locker in dieser Familie zu. Und ja, wie stehen die denn zu dem schwulen Sohn? Es wird ja dann doch relativ schnell klar, dass Mo und Mojad sich nicht zu Mädchen hingezogen fühlen.
Ich glaube, dass die Familie von Moritz mit diesem Thema wenig Probleme hat. Es wäre allerdings auch anders, wenn sie orthodox gewesen wären. Dann wären beide vor dem gleichen Ausgangspunkt gestanden. Das wollte ich in dem Fall nicht, weil es sehr, sehr viel schwieriger geworden wäre, die Geschichte zu erzählen. Ich glaube, dass Moritz bereits zumindest minimal Erfahrungen gesammelt hat, im Unterschied zu Mo.
Warum sollten es überhaupt zwei Jungs sein, Frau Rabinowitsch? Meinen, es hätten ja auch zwei lesbische Mädchen sein können. Oder ganz traditionell, muslimisches Mädchen trifft jüdischen Jungen oder umgekehrt, wäre ja auch sehr konfliktbeladen gewesen.
Sicherlich, aber ich hatte ja meine Inspirationsquellen. Und ich muss dazu sagen, der junge Mann, der mich inspiriert hat, ist gar nicht homosexuell, das muss ich unbedingt dazu sagen, weil ich da keine falschen Bilder erwecken will von einer konkreten Person. Aber er war mit seiner Familie durchaus in Konflikt. Ich habe ihn kennengelernt, er konnte kein oder wenig Deutsch und hatte wahnsinnige Angst vor Hunden und ich habe einen Hund. Und so wie ich ihn kennengelernt habe, habe ich einfach verfolgt, wie er innerhalb von 4 Jahren zu einem Model geworden ist, aufgeblüht ist, ein fertiger Stylist ist und vermutlich hofft und ich glaube auch bekommt, wenn der Salon einen weiteren Ableger macht, würde er diesen leiten. Und mir hat dieser Weg so unglaublich inspiriert. Als ich ihn kennengelernt habe, hat er gerade begonnen zu modeln und war geschminkt. Das war der Startpunkt für Mo in der Geschichte.
Der Kontext dieser Liebe, der ist nun schwierig genug. Mos arabische Familie ist ja wie selbstverständlich homophob. Allein, dass es Homosexuelle gibt, finden sie krank, wie sie es nennen. Und Mo muss alles verstecken, muss lügen. Und dann ist Moritz ja auch noch Jude, noch so ein Tabu. Es passieren dann schreckliche Dinge im Haus der jüdischen Familie, wo Mo Unterschlupf findet. Da spielt dann Mos Bruder, ein fanatisierter Muslim, eine tragische Rolle. Sie haben, Frau Rabinowitsch, ja so ziemlich alle leider typischen kulturell, religiös, politischen Konflikt- und Ressentimentfelder, nenne ich sie jetzt mal ein bisschen umständlich, in diese Geschichte gepackt. Wie haben Sie sich das überlegt? Das war ja auch riskant, dass man nicht in immer wieder die gleichen Stereotype verfällt.
Also sagen wir einmal so, Mos Geschichte kann nur so erzählt werden, dass er einen Gegenspieler in Form von seinem Bruder hat, weil Mo nur durch diesen Konflikt mit dem Bruder und dadurch mit der Familie im Endeffekt diese Entwicklung durchmachen kann, die er braucht, um sich dem zu öffnen, was er eigentlich will. Ich konnte ihm das nicht ersparen, es war für mich wichtig, diesen Hintergrund als Starthilfe quasi zu verwenden. Das ist das eine. Das zweite ist, es kommt ja auch das Taylor Swift Konzert vor. Und da gab es ganz konkrete Dinge, die genau so gelaufen sind.
Ach, ich wollte gerade drauf zu sprechen kommen, weil das ist auch so ein ganz wunderbares Motiv. Wir wollen jetzt nicht zu viel verraten. Ne? Ich meine, es ist zum Teil schon ein richtiger kleiner Krimi-Spannungsbogen. Aber Taylor Swift, die in Wien auftreten soll, kommt ins Spiel. Mos Schwester Mirjam ist ganz aus dem Häuschen. Hierher schreiben sie ganz entlang der Realität. Letzten Sommer musste das Swift-Konzert ja wegen Terrordrohungen abgesagt werden. Die Swifties waren dennoch zu Tausenden in der Stadt. Ich habe mir vorgestellt, dass sie das vielleicht miterlebt haben und sofort in ihren Roman integriert haben. Ja?
Ich habe es zuerst erlebt und erst danach integriert. Also ich war sehr beeindruckt von diesen Geschehnissen, weil die ja mehrere Tage in der Stadt waren Und das waren Massen. Und sie waren zuerst recht verzweifelt. Und dann haben sie begonnen, irgendwie Wien zu fluten und ihre eigenen Veranstaltungen abzuhalten. Und die Stadt hat ihnen auch lauter Angebote gemacht. Also sie durften gratis ins Museum, ich glaube, sie durften in den Zoo, irgendwelche weiteren Veranstaltungen. Also das war zwar sehr improvisiert, aber eine wahnsinnig schöne Aneinanderbewegung der Stadt und der Leute. Und das war sehr besonders.
Ein Kapitel heißt sogar nach einem Swift-Song Cornelia Street. Das ist so ein bittersüßes Liebeslied. Ich habe es mal nachgeschlagen. Hat es damit eine besondere Bewandtnis?
Ja, die Fans haben in der Corneliusstraße gefeiert.
Ach so.
Es gab eine Corneliusstraße in Wien und dadurch sind sie dorthin marschiert in Massen und haben dort gesungen. Und zwar Cornelia Street.
Ich habe vorhin von den eingestreuten Jugendbüchern gesprochen, Frau Rabinowitsch, in Ihrem Werk. Sie waren ja längst bekannt und geschätzt als Schriftstellerin mit Romanen und Theaterstücken. Wie anders ist das eigentlich für Sie, wenn Sie sich ein junges Publikum vorstellen müssen beim Schreiben? Geht das leichter oder ist es vielleicht sogar schwieriger?
Ich versuche gar keinen Unterschied zu machen. Ich mache einen einzigen Unterschied zwischen Jugendlichen und Erwachsenen, wenn ich weiß, dass ich hauptsächlich für Jugendliche schreibe, dann ist es mir sehr wichtig, mehr Hoffnung mitzugeben.
Für alle.
Weil ich mir denke, die brauchen sie noch.
Für alle, die ihren Weg suchen, haben Sie als Motto ihrem Roman vorangesetzt. Ich habe mir einen anderen Satz rausgeschrieben, den eine ganz wunderbare Figur, nämlich der Friseursalonbesitzer Herr Franz, dem Mo einmal sagt. Hingabe ist das Wichtigste, hatte Herr Franz gesagt. Hingabe an das, was du tust, an das, was du glaubst, an das, was du fühlst. Das ist für mich eine, wenn nicht die zentrale, zarte Botschaft des Buches. Was sagen Sie?
Ja, ist es. Genau das. Herr Franz hat übrigens eine sehr schöne Entsprechung im Salon.
Gibt es da ein Vorbild? Das ist so eine großartige Figur. Wunderbar. Und den gibt es noch und der freut sich jetzt, wenn er das Buch liest oder muss Autogramme geben?
Er hat geweint. Oh. Er hat geweint. Ich habe es ihm als Ersten gegeben.
Dann grüßen Sie mal den Herrn Franz von uns hier, von der Lesart vom Deutschlandfunk Kultur. Und wenn Sie diese Lesung haben, Herr, dann müssen wir mal, da schicken wir jemand hin. Mal gucken vielleicht. Das würde ich doch zu gerne sehen.
Die Lesung ist jetzt.
Ach so, die ist jetzt schon.
Im Februar.
Na, mal gucken.
Am 17. Februar.
Dankeschön.
Das wäre wunderschön.
Dankeschön, Frau Rabinowitsch, dass Sie bei uns waren im Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute für Sie. Und dieses Jugendbuch des Monats von Julia Rabinowitsch, Mo und Moritz, seit gestern ist es im Handel erschienen, im Hansa Verlag mit 218 Seiten und die knapp 13 Euro kosten. Das Lächeln behalten wir und Sie vielleicht auch jetzt, wenn unser Mops des Monats nämlich herantrabt, unser Lesartpreis für die komischsten und schrägsten Buchtitel. Auch in diesem neuen Jahr wird Hundehalter Hans von Trotha wieder auf die Pirsch gehen. Im Januar hat es schon wieder schön gemopst. Hören Sie mal.
Der Mops des Monats.
Der Januar ist im Buchhandel traditionell der Monat, in dem Bücher umgetauscht und Gutscheine eingelöst werden. Erschienen sind die entsprechenden Bücher meist vor Weihnachten. Neu auf den Büchertischen liegt nach all dem Schlemmen und Feiern im Januar dann viel Trockenes. Mach dich schlank, schlank mit System, Neustart Ernährung, der halbenglische Masterplan Gesundheit und der überraschend ganz deutsche Meisterplan für ein Leben voller Gelassenheit und innerer Balance. Also nicht nur schlank, sondern auch glücklich. Genau, entscheide dich glücklich, statt Pleiten, Pech und Papa. Da hilft sicher auch das Chaos umarmen und das Wissen, warum wir nicht durch Wände gehen. Aber da schwebt etwas Morbides über all den guten Wünschen und Plänen fürs neue Jahr, eine permanente Bedrohung aus Richtung Krimiregal. Etwas von nirgends stirbt es sich schöner. Besonders gefährlich scheint aktuell die Küste zu sein. Das fängt an mit Wellen, Sittich und ein Mord, gefolgt von Mördernei, das Grab im Sand, Mord im Nordseesturm und quasi zusammenfassend Dünentoddebakel. Aber treffen kann es einen anscheinend überall. Könnte man bei Mord im Museum und Mord auf dem Moorweg und dem Mord unter den rankenden Rosen noch meinen, es ginge um die Alliteration oder dem Mord beim Orangenblütenbackwettbewerb etwas Poetisches abgewinnen, zumindest solange es einen nicht selbst betrifft, so sind Mord in der Spa-Soiree und schon gar der Mord auf dem Regents-Kanal-Spazierweg doch schon verdammt konkrete Warnungen. Mord im Nacktschneckenmilieu womöglich auch. Aber am Ende geht es eben doch immer wieder um die Alliteration. Beim Mops des Monats schon gar. Der geht an einen alliterativen Dreisprung, der den Mord gar nicht aussprechen muss, um ihn geschehen zu lassen. Ab Februar dann wieder friedlicher, geht dieser Mops des Monats Januar an. Schunkeln, schmusen, sterben.
Schunkeln, schmusen, sterben. Unser Mops des Monats geht an diesen Titel. Ein Tirol-Krimi von Sven Kellerhoff ist das, erschienen als Ullstein E-Book.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da blättern wir heute in der Korrespondenz eines der größten Briefschreiber der deutschen Literatur, Hermann Hesse. Auf 8 gewichtige Bände ist sein Briefwerk angewachsen. Jetzt ist der 9. und wohl abschließende erschienen, mit Briefen zwischen 1958 und 1962, dem Todesjahr des Nobelpreisträgers. Noch lacht der Tag, noch ist er nicht zu Ende, so ist der Band überschrieben. Unser Kritiker Wolfgang Schneider hat ihn sich angesehen, ist jetzt im Studio. Ich grüße Sie.
Hallo.
Es gibt viele Anekdoten über diese gewaltige Briefleistung von Hermann Hesse. Abertausende hat er im Jahr bekommen. Und das kleine Postamt in Montagnola, dem Altersitz des Dichters, soll sogar einen eigenen Postwagen angeschafft haben. Und die meisten dieser Briefe, die hat er tatsächlich beantwortet. Welche Rolle, Herr Schneider, spielen denn diese Briefe eigentlich in seinem Werk? Kann man das sagen?
Ja, also Sie haben es ja schon angedeutet, er war ein tatsächlich gewaltiger Briefschreiber. Eigentlich gilt er ja so ein bisschen als Eremit, aber in Wahrheit war er doch auch ein großer Netzwerker und Kommunikator. Dazu kommt dann eben, dass nach dem Glasperlenspiel im letzten Lebensjahrzehnt dann eben kaum noch fiktionale Werke entstehen. Und deshalb werden die Briefe nun sogar zu Hesses wichtigsten Prosaschriften. So im konkreten Gegenüber, da findet er noch zu Formen und zu Formulierungen. Und genau genommen ist der Brief ja auch eine ideale Form für diesen Schriftsteller. Der war ja immer ein großer Bekenner und ein großer Erörterer von Lebenskrisen. Aber dass nun so viele Menschen bei ihm Rat suchen, das lässt ihn in den Briefen dann auch oft ächzen, dass seine Zeit draufgeht für diesen Strom fremden Unglücks. Dazu gehören übrigens auch die Nöte der Schüler, die sich ständig wegen geforderter Deutschinterpretationen an ihn wenden. Da grollt er dann den Lehrern und schreibt, warum muss denn jede dritte Abiturientin eine Arbeit über Hesse machen? Da schüttelt man nicht mehr den Kopf, sondern die Faust.
Oh, gibt es denn wiederkehrende Themen in diesen jetzt ja späten Briefen?
Also eins ist auf jeden Fall der Literaturbetrieb und Hesses eigene Stellung darin. Die deutsche Literaturkritik schlägt damals ihm gegenüber schon so um 1960 einen eher hämischen Ton an. Im Spiegel erscheint eine berühmte Hinrichtung, die er bei aller Verletztheit gelassen zu nehmen versucht. Das sei ja nach den vielen Ehrungen und Nobelpreisfeiern fast schon erfrischend. Tonangebend ist damals von Karl-Heinz Deschner, dass diese 1957 erschienene Polemik Kitsch, Konvention und Kunst, Hesse schmäht ihn als den täppischen Deschner. Auf der anderen Seite zeichnet sich jetzt schon ab, dass er in den USA allmählich zum Kultautor wird. In Berkeley schreibt er in einem Brief, sehr erfreut gäbe es einen Studentencafé namens Steppenwolf.
Ja, stimmt. Die Data und dem Jahr waren da, glaube ich, die großen Hits. Und es gab eine Band, die hieß Steppenwolf.
Ja, sogar leider danach. Hat er die nicht mehr kennengelernt. Ja,
ich meine, in Montagnola, da wo Hesse zum Schluss lebte, das ist ja so sehr weltabgeschieden, war so ein Refugium im Tessin. Man gibt diese berühmten Bilder von ihm im Garten mit dem Strohhut. Spiegelt sich denn so dieses Idyllische auch in den Briefen?
Also diese Idylle, die täuscht. Dafür ist er selbst eben viel zu unruhig und zu problematisch. Und diese Unruhe findet ihre Entsprechung auch im Äußeren. In vielen Briefen klagt er darüber, dass auch in Montagnola eben die Moderne Einzug hält. Ringsum wird gebaut, Wiesen und Rebhänge verschwinden, unaufhörlich lärmen die Maschinen. Und dann diese vielen neugierigen Touristen. Einer brennt mit seiner Zigarette den kleinen Kastanienwald ab, der zu seinem Anwesen gehört. Ein anderer lässt sich von diesem Schild, berühmten Schild, bitte keine Besuche, nicht abschrecken und marschiert hinein in Hesses Garten und Haus. Also er fühlt sich manchmal wie ein Tier im Zoo. In einem Brief klagt er, auf allen Seiten stünden die Gaffer an den Gittern und Zäunen. Also ein empfindlicher Mann.
Hesse ist da ja schon über 80. Wie sieht es denn aus so mit den, ja, den Stürmen des Alters? Klagt er da viel in den Briefen?
Er hat ja zeitlebens immer viel auch über manchmal eingebildete Leiden geklagt. Nun wird er wirklich hinfällig und krank, aber er klagt gar nicht mehr so viel, sondern scherzt jetzt eher über dieses Körperelend. Noch einen Tag vor seinem Tod schreibt er, sein Haus sei ein Spitälchen geworden, aber die Freuden der Musik und der Lektüre, die seien geblieben. Und davon geben diese Briefe wirklich Auskunft. Geistig bleibt er sehr frisch. Er bewältigt ein umfangreiches Lektürepensum. Dazu gehören zum Beispiel die frühen Bücher von Uwe Johnson und Peter Weiß. Und überraschend, finde ich, begeistert er sich auch für einen Autor, gegen den er ja als Pazifist lange die größten Vorbehalte hegte, nämlich Ernst Jünger.
Ach.
Er rühmt gleich in mehreren Briefen dessen Essay An der Zeitmauer. Und mit Jünger ist er sich einig, dass man im Spätherbst eines Weltzeitalters lebe, überall Niedergang, Naturzerstörung, Triumph des Hässlichen und eben eine drohende Überwältigung des Menschen durch die Maschinen. Fasst das in so ein Bild aus dem indischen Mythos, der Gott Shiva zertrampelt die Welt im Tanz, um Raum für eine neue Schöpfung zu schaffen.
Sie sagten schon, Herr Schneider, dass er in diesen Briefen immer noch zu großer literarischer Form aufläuft. Wie bewerten Sie denn jetzt diese Edition, an der Volker Michels, der große Experte, Hermann Hesse-Experte, seit vielen Jahren arbeitet und ja, jetzt ist sie wahrscheinlich abgeschlossen mit den neuen Bänden?
Ja, also es wird noch ein Band kommen mit Nachträgen und Michels hat natürlich größte Verdienste als Herausgeber vieler Hesse-Schriften. Diese Briefausgabe ist sehr schön aufgemacht und bisher von vielen Briefausgaben die umfangreichste. Die Kommentierung finde ich manchmal leider etwas spärlich. Da wird dann, wenn überhaupt, oft was erklärt, was sich eher von selbst versteht. Was den Stil Hesses betrifft, also man merkt wirklich, dass die Briefe für ihn nie Nebensache sind. Viele sind glänzend geschrieben in dieser eben sehr musikalischen, rhythmischen Hesse-Prosa. Sehr bemerkenswert finde ich dann noch, dass er oft auch witzig formuliert. Also diese phänomenale Humorlosigkeit, die ihm Marcel Reich-Ranicki ja nachgesagt hat, die wird von doch ganz schön vielen dieser Briefe widerlegt. Für mich ist es ein bisschen diese Briefe, eine Wiederentdeckung eines Autors, der für mich, wie so viele, damals in der Jugend sehr wichtig war, für den ich mich begeistert habe und den ich dann aber so als Pubertätslektüre wegsortiert habe und den ich jetzt mit diesen Briefen doch ein bisschen wiederentdeckt habe auch.
Wolfgang Schneider über Noch lacht der Tag, noch ist er nicht zu Ende. Danke Ihnen. So ist der Band überschrieben, der neunte Band der Briefausgabe von Hermann Hesse, herausgegeben von Volker Michels im Surkamp Verlag, veröffentlicht. 644 Seiten, pardon, der starke Umfang zum Preis von 68 Euro. Bewegung bei der Frankfurter Buchmesse. Seit gestern kennen wir den Namen des neuen Chefs. Joachim Kaufmann heißt er, ein etablierter Verlagsmann. Wir haben im Programm schon berichtet. Es ist ein konfliktfreier Übergang. Der bisherige Leiter Jürgen Boos geht ganz regulär in den Ruhestand. Aber natürlich ist es interessant, ob und was Neues mit dem Neuen kommt. Unser Büchermarktkollege Jan Drees stellt uns Joachim Kaufmann vor und kommentiert die aktuelle Lage der Frankfurter Buchmesse.
Das Motto der Herbstmesse 2025 war die ganze Welt der Stories live in Frankfurt. Bücher kamen hier gar nicht vor. Stories standen im Mittelpunkt, die nicht nur gedruckt werden, sondern auch per E-Books, Podcasts und TikTok-Videos unter die Leute kommen. Der Switch vom singulären Buch zum diversifizierten Content zeigte die Wandlung der Branche im Allgemeinen, der Frankfurter Buchmesse im Besonderen, die sich in den letzten Jahren wandelte vom intellektuellen Branchentreff zur Publikumsveranstaltung. Diese Veränderung maßgeblich vorangetrieben hat Direktor Jürgen Boos, der im Oktober dieses Jahres in den Ruhestand geht und das Zepter übergibt an Joachim Kaufmann, derzeit noch Geschäftsführer des Carlsen Verlags. Es ist eine Entscheidung, die auf Kontinuität setzt und den Wandel wohl weiter vorantreiben wird. Denn bereits Carlsen, Heimat von Nainhorn und Harry Potter, hat sich sehr früh neuen Strömungen geöffnet, als erfolgreicher Anbieter von leicht konsumierbaren, oft nur digital erhältlichen New Adult-Inhalten, beginnend bei der fulminant erfolgreichen Twilight-Saga, die seit 2006 im Hamburger Verlagshaus erscheint. So steht der designierte Buchmessendirektor Joachim Kaufmann inhaltlich auch für Titel, über die man vor wenigen Jahren noch die Nase gerümpft hätte, also für The Wolf King oder Dark Hill Academy, die zwar literarisch belanglos sind, aber nicht nur die Buchhandels, sondern eben auch die Messekassen klingeln lassen. Die Messe kämpft schon lange um ihre Relevanz bei Verlagen und Agenturen, bei literarischen Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Bis zum Corona-Knick reisten mehr als 7000 Aussteller an. Seither sind es knapp über 4000. Ein sehr deutlicher Rückgang. Verlagspromo ist inzwischen ein überwiegend digitales Geschäft, ebenso der rechte Handel. Für Agenten ist die Frankfurter Messe längst nicht mehr so bedeutsam wie vor 10, 15 Jahren. Den notorisch klammen Verlagen sind viele Messestände schlichtweg zu kostspielig. Schriftstellerinnen und Schriftsteller wiederum brauchen keine Auftritte am Messestand, sondern gehen stattdessen lieber auf reine Lesefestivals. Auch deshalb gibt es von der Stadt Frankfurt ein umfangreiches Rahmenprogramm. Ebenso legt auch die Leipziger Messe den Fokus immer stärker aufs Eintritt zahlende Publikum. Der bald scheidende Direktor Jürgen Boos und der neue Chef Joachim Kaufmann haben gemeinsame Wurzeln beim christlich-konservativen Herder Verlag, einem Familienunternehmen mit Sitz in Freiburg. Es war für beide ein weiter Weg vom Breisgau in die große Welt. Er ist sowohl Boos als auch Kaufmann in den vergangenen 20 Jahren geglückt. China war bereits 2009 Gastland der Buchmesse. Unter zahlreichen Protesten. China wurde aber auch wichtig für die Bonnier-Gruppe, zu der Carlsen gehört. Neue Wege hat hier Joachim Kaufmann gebahnt. Und doch kann die Frankfurter Messe ihre Bedeutung nur behalten, wenn sie weiter auch ein Ort des Geistes bleibt. Der neue Frankfurter Chef kann angesichts der vielzahligen Herausforderungen schon mal mit gymnastischen Übungen beginnen. Denn er muss einen Spagat hinlegen zwischen Literaturnische und Massenspektakel, zwischen Präsenz und Digitalraum. Einen Spagat, gegen den Jean-Claude Van Dammes Epic Split am Ende wie ein Warm-up wirken könnte.
Ja, Andreas, über die Zukunft der Frankfurter Buchmesse unter ihrem neuen Chef Joachim Kaufmann. Und nun ist wieder Zeit für literarische Empfehlungen von Buchhändlerinnen und Buchhändlern aus ganz Deutschland. Heute mit einem guten Freund, Frank Menden aus Hamburg, wo er seine Buchhandlung Stories leitet. Der ist am Telefon. Hallo, guten Tag, Herr Menden.
Hallo, Herr Scholl. Noch alles Gute fürs neue Jahr.
Ja, Ihnen auch. Hat's gut begonnen bei Ihnen?
Ja, bislang kann ich nicht klagen.
Wir beginnen sozusagen winterlich mit Kjell Westö, dem schwedischen Autor finnischer Herkunft. Und dorthin nach Finnland, da führt uns sein jüngster Roman Dämmerung, der in historisch düsterer Zeit spielt. Es geht nämlich um den finnisch-sowjetischen Krieg im Winter 1940-41. Was für eine Geschichte bekommen wir denn hier erzählt? Herr Menden, Sie waren anscheinend beeindruckt.
Ich war sehr beeindruckt von diesem Roman. Er setzt zwei Protagonisten ins Zentrum. Das ist einmal Molly Timms, eine Schauspielerin, die beim Film reüssiert hat, jetzt aber Theater spielt und die auf Tournee geht, auch nach Schweden. Die wollen da für die finnische Sache werben. Und es geht um Henry, einen Journalisten, der an der Front ist und dort berichtet, aber er soll auf Wunsch seiner Redaktion mehrfach heroische Berichte schreiben und er möchte aber die Realität anprangern. Und beide verlieben sich ineinander, entfremden sich aber durch die Erlebnisse, die sie beide haben. Also Molly wird zum Beispiel einmal der Zug bombardiert, sie erlebt auch viel Grauen bei ihrer Theatertournee und natürlich Henry, der von den Erlebnissen an der Front stark traumatisiert ist. Sie kommen dann im Zwischenfrieden wieder zusammen in Helsinki. Sie freuen sich aufeinander. Sie merken aber auch sehr schnell, dass sie beide die erlebten Traumata nicht so leicht abschütteln können. Es kommt zu Verletzungen und Verfehlungen und man fragt sich, können das noch irgendwie gekittet werden? Und was mich so beeindruckt hat, ist, dass es eben so eine wunderbar elegische Liebesgeschichte zum einen ist, zum anderen uns aber auch nochmal die finnische Geschichte so darstellt, die mir gar nicht so bekannt war. Und auch die Finnland-Schweden, diese Minderheit, die immer weniger wird in Finnland, auch ins Zentrum rückt. Mhm. Das hat mich sehr stark beeindruckt.
Ja, auch dieser Krieg, den hat man gar nicht so groß im historischen Gedächtnis, zumindest bei uns nicht. Ich meine, das war ja eine bittere Niederlage für die Rote Armee damals, ne? Ja. Vom kleinen Finnland. Mhm. Dämmerung, also der Roman von Kjell Westö, jetzt auf Deutsch im Piper Verlag. Und nun wechseln wir dramatisch die Zeitzone, kann man sagen, auf nach China zum Autor Hu Anjan. Den kann man gar nicht kennen. Er hat nämlich gleich mit seinem ersten Buch, das war dein Debüt vor 3 Jahren, dann aber einen riesen Bestseller gelandet in seiner Heimat. Ich fahre Pakete aus in Peking, heißt es, ein bisschen schnottrig in der deutschen Übersetzung. Und genau darum geht's, nicht wahr?
Ja, darum geht's genau. Er hat seine Berichte erstmal gepostet und sie dann später als Buch herausgebracht. Und Huan Yan hat nach seinem Highschool-Abschluss eigentlich direkt angefangen zu arbeiten, allerdings nur im Niedriglohnsegment. Und er hat da wirklich mehrere Jobs gehabt, hat in 20 Jahren ungefähr 19 Jobs gehabt, einen nach dem anderen, immer im Niedriglohnsektor, hat es fast nie länger als ein Jahr ausgehalten. Mies bezahlte Jobs, schlimme Arbeitsbedingungen und das alles dokumentiert der Autor. Also den größten Teil nimmt tatsächlich, wie der Titel schon sagt, der Paketlieferdienst ein. Also er hat in Peking, aber auch in anderen Großstädten Pakete ausgeliefert, hat in 12 Stunden Nachtschichten in großen Sortierhallen Pakete gehandelt, die viel zu schwer und zu sperrig waren für einen alleine, hat Mitarbeiter gesehen, die gestorben sind vor lauter Arbeitsüberlastung, weil der Körper einfach aufgegeben hat, sie konnten nicht mehr. Und das alles wirkt, wenn man das liest, sehr bizarr, aber, und man könnte es sich jetzt einfach machen und sagen, das ist jetzt eine rein chinesische Geschichte, aber ich glaube, wir alle haben an Weihnachten zumindest oder auch sonst ja auch schon mitgekriegt, wie prekär die Zustände auch überhaupt bei Lieferdiensten sind, sei es nun Essenslieferungen oder auch bei den Paketdiensten, unter welchem Zeitdruck die stehen. Und wenn man dieses Buch von Huan Yan liest, dann denkt man nur, oh Gott, die Opfer, die eine Gesellschaft zahlt oder bringt, bringen muss, die auf Konsum baut und den Konsum so fördert, da sind diese Menschen, rückt er irgendwie so ins Zentrum anhand seiner Geschichte. Ja. Und das finde ich gerade, Entschuldigung, wenn ich das noch kurz sage, zu dem Hintergrund, dass uns vorgeworfen wird seitens der Regierung, wir wären zu oft krank und wir würden doch eine Teilzeit-Lifestyle bevorzugen, finde ich das schon fast zynisch, irgendwie, wenn man dieses Buch liest.
Und dieses Buch von Hu Anjan, Ich fahre Pakete aus in Peking, ist jetzt in Übersetzung im Surkamp Verlag veröffentlicht. Und zum guten Schluss, Herr Menden, haben Sie noch einen Roman aus Österreich ausgewählt von der Autorin Eva Schmidt. Sie ist nicht noch so bekannt bei uns, hat aber schon etliche Preise bekommen, war auch für den Deutschen Buchpreis nominiert. Neben Fremden heißt ihr neuestes Werk. Was ist das für ein Roman?
Also das ist, wie gesagt, ich finde sie auch eine der unentdeckten deutschsprachigen Gegenwartsliteraten und ich liebe sie sehr. Neben Fremden handelt von Rosa, ist eine Frau, die mittlerweile in Rente ist. Sie war Altenpflegerin und sie hat einen Freund, Fred, der ist noch verheiratet. Sie hat einen Hund, Don. Es gibt auch einen Sohn, den hat sie aber 7 Jahre nicht gesehen. Fred kauft eines Tages einen Camper, will mit ihr um die Welt reisen, aber dann stirbt Fred. Und sie steht nun da mit diesem Camper. Sie hat eine Mutter, zu der sie ein sehr, sehr schwieriges Verhältnis hat, die pflegebedürftig ist und immer, immer fordernder wird. Und Rosa ist tatsächlich die Frau, die neben Fremden lebt. Sie ist mehr oder weniger allein. Sie hat sich so eingerichtet in ihrem Leben. Und nun ist also dieser Camper da. Und sie fragt sich, ist das jetzt ein Zeichen? Und dann kommt noch ein Brief und mehr verrate ich jetzt nicht. Ich finde, es ist ein Roman, ich finde es ganz interessant, weil der wird unterschiedlich aufgenommen. Manche finden ihn todtraurig und der hat auch sehr, sehr viel Trauriges, sehr viel Wahres drin, aber er hat auch, finde ich, sehr, sehr viel Hoffnung, gerade auch zum Ende hin. Und es gibt einen ganz, ganz wunderschönen Satz da zwischendurch, der da heißt, wenn du erst einmal anfängst, rückwärts zu denken, geht's dem Ende zu. Und das hat mich sehr, sehr schwer beeindruckt, dieser Roman. Ganz still ist der, hat nur 192 Seiten, hat aber eine enorme Wirkung und ich habe danach wirklich sehr, sehr lange noch darüber nachgedacht. Er ist sehr unvergesslich für mich.
Eva Schmidt, Neben Fremden, jetzt im Verlag Jung und Jung erschienen. Und das waren sie, die Tipps von Frank Menden von der Buchhandlung Stories in Hamburg. Vielen Dank Ihnen, Herr Menden, alles Gute, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, Herr Schmidt, danke.
Tschüss. Tschüss.